Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Bühnenpodcast für den Herrn, der sich hin und wieder fragt, was Ellen Betrix eigentlich heute macht. Diesmal zu Gast Dieter Rita Scholl. Rita ist aus der Berliner Theaterszene nicht wegzudenken. Zurzeit ist sie im neuen Stück von Lola Arias am Maxim Gorki Theater zu sehen, aber sie fing ihre Karriere im Bundesdeutschen Schwulentheater an. Stichwort Theatergruppen Brühwarm und Transitiv, einer Gruppe mit Ernie Reinhardt alias Lilo Wanders. Mit Rita spreche ich über ihr Aufwachsen, die Anfänge auf der Bühne als Rita Bastardo und ihre Ausflüge in die Welt des Films. Ich finde, Ritas Geschichte ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie eben doch diese kleinen Orte, von denen Rita in diesem Gespräch sehr, sehr viele nennt, die Stadt- und Staatstheater immer wieder sehr stark beeinflussen. Und wie schade wäre es doch, wenn es diese ganzen kleinen Orte nicht mehr gibt. Viele von ihnen gibt es nicht mehr. Umso schöner, dass Rita hier viele davon erwähnt. Side Note, gerade geht ja auch die Nachricht rum, dass das Berliner Schwutz schließen muss. Verstehe das Etablissement ja auch immer so ein wenig als ein Archiv. Und aus diesem Gedanken heraus bin ich Rita nochmal extra dankbar, dass diese ganzen Orte hier heute genannt werden. Für mich ist das so ein Beispiel dafür, wie diese beiden Welten sich doch immer wieder gegenseitig befruchten. Also viel Spaß beim Gespräch mit Dieter Rita Scholl. Jetzt wollte ich dich total gerne mal fragen, weil es mich immer interessiert, wie Leute, die das machen, was du tust, oder die so eine andere Sicht auf die Dinge haben, wie die entstanden sind, wie die aufgewachsen sind. Also wie bist du aufgewachsen, wenn du drüber sprechen magst?
Ja, ja. Ich bin in Freiburg aufgewachsen. Ich bin 1952 geboren. Und Freiburg war in 50er Jahren extrem konservativ, unterentwickelt, schwarzwälderisch. Meine Eltern haben relativ wenig oder fast nichts über die Nazizeit erzählt, allerdings über den Krieg sehr viel. Und das hat manchmal auch, also in Träumen bei mir schon ziemliche, ja, schockierende Bilder auf jeden Fall gebracht. Also meine Mutter hat erzählt, sie waren in einem Haus, wo oben eine Ecke über eine Bombe eine Ecke abfiel oder dann wieder im Keller. Und dann sind sie aufs Land geflüchtet zur Großmutter, damit sie nicht so gefährdet sind. Ja, also darüber wurde viel erzählt. Und 50er Jahre, ich wurde als Hans Dieter geboren. Also Hans Dieter, Hans Erich, Hans Werner, Hans Georg, alle hießen irgendwie so, ne, in 50er Jahren. Ne? Also es war total angesagt. Und ich war in einem, obwohl ich evangelisch getauft war, bin ich in einem katholischen Kindergarten gelandet, weil der um die Ecke war. Und da habe ich schon angefangen, sehr viel eher mit Mädchen zu spielen und mit Mädchen mich anzufreunden als mit Jungs. Also zu Jungs immer irgendwie viel Abstand gehabt. Was dann später in der Schulzeit halt weiterging. Mhm. Ich habe beim Sport, beim Fußball nicht mitgemacht. Ich war immer eher am Rand. Also ich war immer irgendwie so ein bisschen außerhalb. Habe aber durchaus Freundschaften dann auch mit Mitschülern gehabt. Dann war ich auf der Volksschule, dann habe ich Abitur gemacht.
Darf ich dich kurz fragen, was haben deine Eltern so für Musik gehört oder für Kultur konsumiert, wenn denn überhaupt?
Also meine Eltern waren sehr viel im Kino. Und ich habe schon sehr jung angefangen, die Filmprogramme zu sammeln. Ich kannte sie alle. Ruth Leuwerig, Ove Fischer, Maria Schell, Romy Schneider, Kurt Jürgens. Alle, ne? Und ich habe die wirklich gesammelt und habe mir auch davon erzählen lassen und auch die Inhaltsangaben mir oft durchgelesen.
Aber und sie nicht selber gesehen erstmal?
Nee, erstmal nicht gesehen. Ja. Das erste waren dann die Karl-May-Filme mit meinem Vater oder irgendwie so ein Schmankerl, Lausbubengeschichten irgendwie in 60er Jahren dann, als ich schon so 12 war oder so. Und ich habe mich sehr für diese Filme und für diese Programme, die Inhalte auch interessiert und habe relativ früh angefangen, eigene Storys zu schreiben. So auf einer kleinen Seite, einfach so eine Story und habe mir dann die Hauptdarsteller ausgedacht. Das war in der frühen Zeit.
Lustig. Und was haben deine Eltern so für Musik gehört?
Eher so Instrumentalmusik von James Last, Hildegard Knef, bisschen Klassik, aber mit Musik kam ich mehr über meine Schwester in Kontakt. Die war 8 Jahre älter und hat sehr viel französische Lieder gehört und sich auch Schallplatten gekauft. Françoise Hardy, Franz Gall etc. etc. Und da habe ich sehr früh einen Zugang zu gefunden, weil ich die Musik auch toll fand. Hervé Villard, Capri, Sefini und Michel Polnareff etc.
Ne? Ja, aber dann, das heißt, es war jetzt nicht Eltern, so ein Hochkulturhaushalt, nein, dass sie dich ständig ins Theater geschleppt hätten.
Nein, oder irgendwie sowas. Also meine Eltern habe ich eigentlich nie erlebt, dass sie in die Oper oder ins Theater gehen, sondern mit mir in ein Kindertheaterstück, ja, am Stadttheater Freiburg, aber selber, also wirklich Kino. Also Kino war hoch angesehen. Mein Vater war ein totaler Stummfilm-Fan auch, der hat Charlie Chaplin geliebt. Und das waren immer die einzigen Situationen, wo ich ihn gelöst und lachend empfunden habe, weil er oft sehr eher ernst oder auch unter Alkohol auch manchmal eher herb sein konnte. Ne? Aber bei Charlie Chaplin hat er sich in die Hosen gemacht. Und das war sehr schön für mich,
ja,
dass er da so aufging. Ich hatte auch kein Klavier zu Hause, da gab's auch, ich habe keinen Zugang zu Instrumenten. Noch nicht mal, Freunde haben dann immer Gitarre gespielt, fand ich immer toll, aber ich habe mich ferngehalten.
Ja, ja. Jetzt habe ich dich eben unterbrochen, du warst ja schon beim Abitur.
Ja, Abitur, klar. Im Schnelldurchlauf.
Ja.
Also in meiner Schulzeit zum Abitur hin gab's vielleicht zwei Leute, die mir sehr wichtig waren. Das war Robert Probst, das war ein Klassenkamerad, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Wir haben immer Hitparade gemacht, das heißt, wir haben Zettel verteilt und alle mussten aufschreiben, welche Lieder sie am liebsten im Moment hören. Dann haben wir die Hitparade zusammengestellt und haben gesagt, die Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und der ist eigentlich so ein bisschen, also der war haschaffin. Ne? Also ja, der wollte alles ausprobieren. Ich war immer eher sehr zurückhaltend, aber habe mich dann manchmal auch mal verführen lassen. Und mit dem und noch einem anderen Klassenkameraden weiß ich, wie wir das erste Mal untereinander gewichst haben. Aber im Schrank. Also jeder war allein im Schrank. Und also irgendwie, ja, so erinnere ich mich an so eine Phase, das war witzig. Also verschärft, aber nicht voreinander, nicht untereinander, aber man weiß,
Aber gleichzeitig oder der
ja, nee, einer nacheinander, ja. Der hatte lange Haare, das sprach mir auch sehr. Ich habe mich ja sehr schnell der Hippie-Bewegung zugewandt und fand das alles toll, habe auch die Haare wachsen lassen ab 16. Kleidung getragen, die meine Eltern abscheulich fanden. Mhm. Alles flippiger, weicher, bunter. Und Robert war so ein junger Typ, mit dem ich konnte. Mhm. Also kein Macho, aber schon auch ein Kerl, aber irgendwie auch eine weiche Seite, ne? Eine femininere oder ja, so zugänglich einfach. Und ein anderer, mit dem ich auch viel zu tun hatte, war mein Cousin, Henry Scholl, der einmal sitzen geblieben ist und dann in die Klasse kam, in der ich auch bin. Da waren wir die Geschwister Scholl sozusagen, ne? Und hatten den gleichen Nachhilfelehrer in Mathematik.
Warst du auch so schlecht in Mathematik? Ich konnte null. Das ja gar nicht.
Ich habe nichts begriffen. Und im Abi hatte ich da eine 3. Ein Wunder. Es ist ein Wunder. In den letzten Monaten vor der Abi-Prüfung ist irgendwie ein Wunder geschehen.
Was hast du denn damals gedacht? Du bist schwul, du bist...
Damals habe ich darüber gar nicht nachgedacht.
Hast du gar nicht darüber nachgedacht?
Also ich habe... im Haus wohnte ein Freund von mir auch, der quasi der Sohn vom Vermieter. Wenn dem seine Eltern nicht da waren, bin ich zu ihm runter und wir haben uns unseren Körper gezeigt und auch ein bisschen rumgemacht. So, ne? Das waren so erste Erlebnisse. Ich weiß auch, dass ich mich relativ früh im Schwimmbad durch die Löcher geguckt habe, ob ich irgendwie einen Schwanz oder irgendwas entdecken kann oder so. Ne? Das war auch relativ früh. Aber mit schwul hatte das erstmal nichts zu tun. Ich hatte erstmal Freundinnen. Mhm. Also sagen wir mal, das waren keine jetzt Beziehungen, sondern es waren einfach so, ja, man geht irgendwie mal zu einer Party zusammen oder in der Tanzschule ist man zusammen oder man macht mal einen kleinen Spaziergang in der Stadt. Also es war nichts Sexuelles. Und das waren vom Typ her eher burschikose Mädchen. Also keine Superweiber. Ne? So. Und ich bin dann mit 18, 19 habe ich ja Abitur gemacht und dann wollte ich studieren, Sozialpädagogik, und habe mich beworben. In den 70ern haben alle Sozialpädagogik studiert, klar.
Es wären es nicht die 70er Jahre gewesen.
Massen, ja. Dann habe ich mich in Marburg, in Tübingen und in Konstanz beworben. Und Tübingen ist es geworden. Und da habe ich dann meine Studienzeit verbracht, sehr politisiert. Also sehr viel Unterricht von reaktionären Professoren gestört, Sit-ins veranstaltet mit anderen zusammen. Ich weiß noch, das Rathausplatz, den Marktplatz in Tübingen auch besetzt mit Sit-ins. Also war sehr aktiv. Und in der Zeit habe ich auch in besetzten Häusern schon gewohnt und mit anderen zusammen und hatte eine Beziehung zu Inge, die sich mehr oder weniger so übers gemeinsame Studieren und dass man sich näher kam, irgendwie entwickelt hat. Und das ging eine Weile gut und dann fing das an, dass ich mich immer in Jungs verliebt habe und sie in Frauen und dann ging das so parallel eine Zeit lang und dann haben wir uns getrennt irgendwann. In der Zeit, das war interessant, kam der erste wichtige Einfluss aus Berlin. In Berlin hatte sich eine Männergruppe gebildet. Und wer war führend? Wieland Speck und Mabel Aschenelle. Die habe ich sehr früh kennengelernt, weil die eines Tages in Tübingen auftauchten. Ich hatte Kontakt mit denen, weil die ja auch so einen Männerkalender hatten, die einen Bezug zu. Und dann halt die Männergruppe, da wollte ich mehr von wissen, wie die das machen und so. Weil ich sowas in Tübingen auch machen wollte. Und es hat sich dann tatsächlich ergeben, dass die einmal in Tübingen zu Besuch waren, mich auch besucht haben. Wieland mit knallroten Haaren, lackierte Fingernägel. Ne? So, also war für mich ein wunderbares Aha-Erlebnis und auch so Vorbild, Inspiration. Ne? Und dann später haben die mich auch nach Berlin eingeladen. Da habe ich auch in der Greinauer Straße gewohnt und übernachtet. Und in Tübingen war das so, dass die einen Jungen besucht haben, der in der Psychiatrie war. Und deswegen war das der Grund, überhaupt nach Tübingen zu kommen. Und da habe ich eben dann mit jemand anders noch, der auch daran interessiert war, eine Männergruppe gebildet. Und da ging es aber, sagen wir mal, 80% um die Probleme mit Frauen. Noch, ne? Ah. Und ich war der Einzige, der immer vorgepirscht ist und ein bisschen mehr auch wollte einfach. Aber ein Wunder, ich war ja mit dem Studium dann fertig, 76. Da bin ich in den Norden gezogen, weil ich auf Skandinavienreisen mich total in den Norden verliebt hatte. Mhm. Also Nähe zum Meer, flache Landschaft, Weitsicht, Horizont.
Alles, was du in Freiburg nicht hast.
Alles, genau das Gegenteil, Schwarzwald. Ja, ja. Blick auf die Vogesen in Ferne. Ne? Ja. Ja. Und dann bin ich eben in den Norden gezogen. Ich hatte Kontakt zu einer Frau, die eine Teestube leitet und konnte da arbeiten. Das war so ein Anhaltspunkt. Ich habe gewohnt in Austerlitz, das ist 3 Kilometer zur Ostsee, in der Nähe von Gettorf. Gettorf, Kiel, ne, so. Und bin aber dann immer nach Kiel gefahren mit dem Zug, um in der Teestube zu arbeiten, habe dann manchmal in der Teestube übernachtet, irgendwie auf dem Sofa oder so. Jetzt kommt der wichtigste Schritt. Ich habe mich in die schwule Community begeben. Totales, wildes Coming-out, gleich auf der Bühne mit einer Show. Und zwar war das so, ich bin nach Hamburg in eine schwule WG gezogen und hatte dann Kontakt mit Leuten, die vorhatten, ein Café, eine schwule Kneipe aufzumachen. Mhm. Und da haben wir ein Kollektiv gebildet und haben 1979 das Tuk-Tuk eröffnet. Café Tuk-Tuk in Altona, Oelkers Allee. Und das war die erste schwulen Kneipe, die offen war für alle, ohne Vorhang, ohne Jalousien, ohne Türsteher, ohne Klingel. Zack. Das war ein provokatives Projekt. Wir haben auch Überfälle von Jungnazis gehabt, die Scheiben eingeschmissen haben, die Radau im Laden gemacht haben und die Leute vertrieben haben. Aber wir haben eine riesige Solidaritätskette gehabt, wo man einfach eine Nummer anrief und dann haben die weitere angerufen. Die waren sofort da, aus derselben Straße, aus der Gegend, aus der Nähe und haben uns dann unterstützt. Und das Projekt hat durchgehalten bis in die 90er Jahre. Ich habe allerdings, am Anfang habe ich Kuchen gebacken, ich habe Service gemacht, ich habe Bardienst gemacht. Und dann war das so, du kennst sicher die bekannte Theatergruppe Brühwarm, 70er Jahre.
Ja? Natürlich, okay. Da will ich dich genau. Natürlich auch nachfragen. Ja.
Und Brühwarm war jahrelang auf Tournee und unterwegs und haben 1979 sich getrennt und aufgehört, weil die irgendwie die Nase voll voneinander, die wollten Abstand voneinander, die wollten halt aufhören mit Bühne. Klaus Blenkers, der auch im letzten Dreivierteljahr bei Brühwarm dabei war, kam ins Tuk-Tuk und ich machte eine Mini-Performance zu dem Lied Le Freak, c'est chic, habe ich getanzt. Da hat er mich angesprochen, er hätte Lust weiterzumachen mit Bühne. Er hat jetzt auch die ganzen Kontakte über Brühwarm, ob wir nicht zusammen ein Programm entwickeln. Innerhalb von 2 Wochen hatten wir ein Programm. Sex, vergiss es. Und haben über eigene sexuelle Niederlagen, Erfahrungen, schöne Erlebnisse erzählt, gesungen, getanzt, waren über ein Jahr auf Tournee, erfolgreich und konnten die ganzen Orte von Brühwarm halt auch nutzen.
Du sagst das so ganz selbstverständlich. Ja, dann habe ich da performt und Freaks dir schick. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass du selber performen willst? Also wie kam das denn zustande?
Also pass auf, der Input war wirklich Brühwarm. Okay. Die haben in der Mensa in Tübingen, als ich noch studiert habe, ein Gastspiel gehabt. Ich habe die gesehen und war Feuer und Flamme. Über die Kostüme, über die Mimik, über den Expressionismus, über die Freiheit, über die Lust, über den Charme, über die Schönheit, über das Offensein, über das Provozieren. Und habe mich mit denen in Verbindung gesetzt. Ich habe die besucht in Hamburg. Und die haben mich auch in ihre Wohnung da eingeladen, wo sie als Kollektiv wohnten.
Also und wohnten alle zusammen?
In Hamburg eine Zeit lang. Ja. Eine Zeit lang, solange es gut ging.
Ja.
Und dann gab es einen Ball Brühwarm. Und da bin ich hingefahren nach Hamburg und da sind Rosa von Braunheim und Frank Riplow zusammen aufgetreten. Frank Riplow als Peggy von Schnottgenberg. Frank Riplow, Taxi zum Klo. Genau. Ne? Genau. Also da habe ich Feuer gefangen. Das war. Und dann in Kiel gab es eine Kabarettgruppe, die mich auch sehr inspiriert hat, wo ich dachte, da könnte ich auch mitmachen, aber weil ich ja dann nach Hamburg bin, kam das nicht mehr dazu.
Wie hieß diese Gruppe? Erinnerst du dich?
Das weiß ich nicht mehr. Ja. Ich habe den Namen vergessen. Es hieß nicht Kabarett Kiel. Irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Hatte aber auch mit der Haki zu tun, also mit der homosexuellen Aktion Kiel. Und Café Luzi gab es, wo Effi van Effinghaus und der später auch in Hamburg das Café Luzi aufgemacht hat, auch zugange war. Hamburg war dann für mich halt irgendwie das große Coming-out. Es war eine wahnsinnig aufregende Zeit. Es gab den Tundenstreit, ne, immer die Reformen wollten, die soliden Politiker und die Fummeltanten, die alles und jetzt wollten und hier und jetzt.
Und ne? Drama.
Und ja, und aber auf jeden Fall auf die Straße und bunt und provozieren und Lust haben. Und auf jeden Fall, da war ich halt dabei in dieser Szenerie. Und dann habe ich halt mit Klaus dieses Programm entwickelt und wir waren einfach unheimlich gern gesehen in Salons, in schwulen Zentren, in Theatern, in kleinen Locations auch und großen Locations.
Was waren das für Locations? Die gibt es ja. Was gibt es die überhaupt heute noch, diese Locations?
Also wir waren im schwulen Zentrum Frankfurt zum Beispiel. Ne? Wir waren in der Pumpe in Kiel, die gibt es noch. Wir waren in Marburg im Studiotheater. In Köln waren wir im Spielplatz, ich glaube, den gibt es nicht mehr. In München waren wir im Hinterhoftheater von Marianne Segebrecht eingeladen.
Aber das ist ja Wahnsinn, dass sozusagen Brühwarm sich so ein Netzwerk von Auftrittsmöglichkeiten erarbeitet hatte.
Ja.
Wenn du sagst, bis zu 40 Auftritte oder keine Ahnung was.
Brühwarm hatten noch viel mehr. Also Rita und Klaus, wir kamen etwa auf 80, glaube ich, 80 Vorstellungen. Und wir haben uns ja dann erweitert als Transitiv. Da kam Ernie dazu, Lilo Wanders, ne? Und Erwin Spinger als Pianist. Da waren wir zu fett.
Ja.
Und es war genauso erfolgreich. Und
wie kam denn Ernie Reinhardt dazu?
Ja, Ernie war ja bekannt durch den Hamburger Tundenchor und durch die Spalding Sisters. Das war eine Gruppe, die er vor Transitiv hatte, mit anderen, mit Gunter Schmidt auch zusammen, ne? Der mit Lisa Pollitt das Politbüro in Hamburg gemacht hat. Längere Zeit, Kabaretttheater. Ja, wir haben Ernie einfach gefragt, weil wir ihn einen super guten Kabarettisten und Performer fanden. Und er hat ja gesagt. Und der Gag war, wir haben nicht nur ein Showprogramm gemacht, Just the Gigolo, sondern haben auch Lust an der Schauspielerei entdeckt und haben ein Sartre-Stück gemacht. Ernie und ich riesengroß auf Pöms und Klaus Blenkers, der kleine Macker, als Garcin in dem Stück bei geschlossenen Türen von Sartre. Das war so ein Ehrgeiz von uns, dass wir eben mal über die Show hinaus auch. Ne?
Also das heißt, dass dieses auf der Bühne sein oder selbst
war mein Zuhause.
War dein Zuhause, aber nicht schon seit dieser Zeit, wo du Filmprogramme gesammelt hast?
Nee.
Also da gab es nicht die Fantasie, dass du selber die Hauptdarstellerin in diesen Filmen wärst?
Nein, also sagen wir mal, wo ich vielleicht so kleine Art Drehbücher geschrieben habe, habe ich mich vielleicht reinversetzt in Schauspielerin oder Schauspieler, aber das war noch nicht. Also Sagen wir mal, ich hatte ein Talent, als Kind schon auch im Mittelpunkt zu stehen. Und ich hatte auch ein Talent, bei Geburtstagen mal was zu singen oder ein Gedicht aufzusagen. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, als ich angefangen habe zu studieren, eigentlich will ich Sozialpädagogik nicht, ich will was anderes. Das war noch nicht so weit.
Du hast gedacht, du studierst Sozialpädagogik. Das war ernst gemeint.
Es war ernst gemeint und im Nachhinein, ich habe ein Diplom, also ich bin Diplom-Sozped. Ich habe nie im Beruf gearbeitet. Die Bühne kam dazwischen.
Ja.
Bin aber sehr dankbar über das Studium. Also Soziologie, Pädagogik und Psychologie war sehr dankbar.
Ja.
Als Background und auch später in Arbeitsgruppen, in Workshops mit anderen auch, ist es sehr hilfreich.
Das heißt, dieses Schauspielerin sein, wie auch immer, hast du Learning by Doing sozusagen.
Ja, und auch, es war schon ein Feuer in mir, das gebrannt hat und das raus wollte. Also ich war, als ich angefangen habe, wirklich ein Vulkan. Na? Ja, wirklich.
Also, wie habt ihr denn an diesem ersten Stück gearbeitet? Kannst du dich daran noch erinnern? Wie ist das innerhalb von 2 Wochen entstanden?
Wir haben uns Halbplaybacks von Musik, die uns gefällt, gesucht, instrumental, und haben eigene Texte geschrieben. Also ich habe zum Beispiel einen Text über meine Saunaerlebnisse, was ich in der Sauna empfinde, auch wie kalt ich manchmal die Kontakte empfinde, ne? Also nicht nur heiß, sondern auch kalt. Die Spielchen, die da gespielt werden. Klaus hat über eine schiefgegangene Liebesbeziehung zu einem Hetero einen Text gemacht. Ich habe einen Text Autoerotomanie. Ich finde mich selbst so scharf, dass gar kein anderer darf. Ich bin auf mich so wild, führe nichts mit dir im Schild. So, ne? Ja. Also so ein Autoerotiklied. Ich habe auch eine narzisstische Tanznummer gemacht, so wo ich mich sozusagen selber berühre und liebkose. Wir haben eine Talkshow gemacht und das war unser Highlight. Da haben Klaus und ich bekannte Lesben oder Frauen und bekannte Schwule persifliert. Klaus macht den Ledermann, den Talkmaster Ernst Stankowski, mhm, und Margot Werner. Und ich mache Lydia van Dijk als Vorzeigelesbe, Sandra Paretti, eine heterosexuelle Schriftstellerin, und Professor Dr. Leid, also das Gegenteil von Dr. Freud, so ein bisschen psychologisch orientiert. Ja. Und die war wirklich der Renner. Die haben wir später bei Transitiv wieder noch aufgenommen. Und da hat Ernie eine fantastische Ansage dazu gemacht. Wir verabschieden uns nun von den Zuschauern des Bayerischen Rundfunks, die dafür die Sendung Der richtige Strauß zu jeder Gelegenheit sehen können.
Also, stimmt, die schalteten sich ja immer raus.
Ja, ne, furchtbar. Auch bei unserem Dokumentarfilm Leben wir unser Leben, Schwule und ihre Lieder auch. Ja, der kam auf dem 3. Programm, aber Bayern, fit, ne? Naja, gut, also ich war mehr oder weniger von 79 bis 82 eingedeckt mit Tournee. Und war also sehr glücklich einfach über die Theatergeschichten und dass ich angenommen werde, dass ich auch geliebt werde oder dass die Leute ja gern meine Energie aufnehmen.
Ja.
Und dann halt auch die Zusammenarbeit mit den anderen lief relativ harmonisch, also wir hatten relativ wenig Streit, wobei ich neigte auch vielleicht ein bisschen zum Harmonisieren, also ich habe vielleicht manche Sachen auch nicht ganz hochkochen lassen.
Wie lange gab es Transitiv?
Ich glaube Anfang 81 bis Mitte 82. Also wir hatten in etwa, dadurch, dass wir 2 Programme anbieten konnten, quasi nochmal doppelt so viel Auftritte wie, mehr oder weniger wie Rita und Klaus. Und ich weiß nicht mehr, es war ein gemeinsamer Entschluss, dann aufzuhören. Also es ging nicht von einer Person aus oder so, wir waren irgendwie durch und ich hatte auch einen Hunger nach Privatleben. Mal Freundschaften, weil ich habe in Hamburg vielleicht 8 Wohnsitze gehabt, weil ich immer von WG dahin, da ein paar Monate, da bin ich mal wieder kurz in Hamburg und so. Es war anstrengend.
Mhm.
Und
konnte man damals sozusagen von diesen Tourneen, konnte man da gut leben?
Ja.
Heute würde man ja denken, man kann davon keinen Blumentopf sich mehr kaufen, mhm, oder irgendwie sowas, aber das ging
damals. Wir haben gut davon gelebt, ja.
Ja.
Und es blieb sogar noch ein bisschen was übrig. Nee, also das ging wirklich relativ glatt und es war so schön, einfach auch eingeladen zu werden. Schwulengruppe Münster, da haben wir Ralf König auch kennengelernt. Nicht in Münster, in Köln, glaube ich, war das. Und überall mit offenen Armen genommen worden, dann meistens in WGs oder so übernachtet oder Hotelkosten konnte man sparen, konnte man knicken. Und ja, es war eine super schöne Zeit, also ganz, ganz wertvoll für mich, die mich sehr geprägt hat.
Wie ging es dann weiter?
Ja.
Nach dem könnte man sagen, dass das wie deine Schauspielausbildung war, diese Zeit? Wie also, nennt man es? Schwules Theater, Schwulentheatergruppe?
Wir haben, also damals haben wir Rita und Klaus eine schwule Show. Wir haben uns absichtlich einen Heteronamen gegeben. Rita und Klaus, ne? So hetero, aber eine schwule Show. Und bei Transitiv haben wir das Wort, glaube ich, gar nicht mehr verwendet. Weil der Name schon Transitiv, ja, ja. Da war schon Trans drin irgendwie. Ne? So. Mhm. Also wir hatten regelmäßig oft Anhänger, Anhängerinnen, die auf Ernie oder auf Klaus oder auf mich standen und die uns begleitet haben und immer wieder zu Auftritten kamen. Und Ernie hatte dann eine engere Beziehung mit einer Frau in München. Also was heißt enger, aber dass sie halt Sex hatten auch. Und mit einer aus Dortmund, die er später geheiratet hat, Gitti, die jetzt leider nicht mehr lebt. Und ich hatte Rainer, der mit Gitti zusammen war in Dortmund, mehr oder weniger halb verheiratet, hatte ich eine Liebesaffäre und wir haben uns untereinander immer halt besucht und bei den Gastspielen besucht. Ich war total verknallt in Rainer, es war für mich eine meiner Highlight-Lieben, also sehr viel Leidenschaft und sehr viel Leiden. Ja. Und es ging so weiter, dass zwei Frauen aus der Filmszene aus München, mhm, sich verliebt hatten in Transitiv und mit uns einen Film machen wollten. Und die eine war eben die, die auch mit Ernie verkehrt ist. Und die andere war so ein bisschen mehr auf Abstand. Aber die wollten mit uns einen Film machen. Und ich hatte irgendwie eine Sehnsucht, einmal ein bisschen wieder nach dem Süden, also nach dieser Hamburg-Zeit auch, wo ich nie so richtig Fuß gefasst habe in Hamburg. Fand die Idee natürlich toll, dass aus dem Theaterprojekt vielleicht noch was Größeres oder was für die Ewigkeit wird, ne? Und habe mich dann relativ spontan entschieden, Abstand jetzt zum Theater erstmal zu nehmen, das zu verarbeiten auch, zu verdauen und einfach wieder mehr einen Horizont zu finden für Neues. Und bin dann nach München gezogen, auch wegen diesem Filmprojekt, was aber nicht zustande kam. Und in München durch die Auftritte, ich war ja Szene bekannt als Rita Bastardo. Also die kannten mich alle in ganzen Großstädten und überhaupt. Also ich war immer Rita Bastardo. Und Horst Schreck vom Café Größenwahn, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, in München Haidhausen, mhm, da waren wir ja auch immer, wenn wir in München aufgetreten sind, da haben wir gefrühstückt oder irgendwas getrunken, gegessen. Und die hatten den Plan, die Disco-Tanzlokal Größenwahn aufzumachen in der New Wave und Neue Deutsche Welle-Zeit. Und das klappte 1982 und das war das Jahr, wo ich nach München kam. Und die haben mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, an der Bar zu arbeiten. So hatte ich einen Job. Ich hatte über der Disco eine Wohnung. Hm. Also ich war dann plötzlich versorgt. Ja. Hatte festes Einkommen, Lohnsteuer.
Schockschwere Not.
Ja, hoppla. Und habe das erstmals sehr genossen, weil die Anfangszeit im Tanzlokal Größenwahn war großartig. Mhm. Die Künstlerszene, die Bohemians, die Galerieszene, alle Freigeister aus München haben sich da versammelt und wir hatten super gute DJs. Ja, die Leute haben mich da wirklich gemocht. Also in der Bar, ich habe halt mit vielen gequatscht oder halt charmant, freundlich bedient. Es war eine ganz, ganz aufregende Zeit. Und da habe ich Cora kennengelernt. Ne?
Frost.
Da kam sie.
Ja.
Jung mit ihrem Köfferchen und da wusste ich noch nicht, dass sie zur Arbeit geht, weil sie diesen Strip da machte in der Bar, in so einer Transenbar. Und da hat sie sich immer einen Cognac bei mir oder irgendwas bestellt und sich Mut angetrunken. Und später hat sie auch in dem Tanzlokal Service gemacht. Also hat da auch zwischendurch gejobbt.
Und München, ja, war ja auch so eine queere Stadt irgendwie, ne?
Naja, also sagen wir mal, es gab halt das Schwulenviertel, Glockenbachviertel, ne? Also so, wo das Gärtnerplatztheater ist und das alles.
Die Deutsche Eiche.
Die Deutsche Eiche natürlich, alles in dem Bereich, ja. Also sicher, da gab es schon eine große, große Community, aber es war noch nicht diese Zeit so, wo alles so, also eher travestieorientiert, klassische Travestie, von der Rita und Klaus und wir uns immer abgegrenzt haben, weil wir eben nicht nur so leicht konsumierbare Kost verabreichen wollten. Ne? Ja, auf jeden Fall die Zeit, die Anfangszeit, die ersten 1,5 Jahre waren super für mich im Größenwahn. Hat riesigen Spaß gemacht. Ich hatte eine riesige Fanklicke und wann trittst du wieder auf? Und
Also du bist immer noch weiter mit eigenen kleinen Nummern aufgetreten.
Die ja,
du
aber eher mal zu Silvester oder wir haben verschiedene Themenabende gehabt. Da hat man sich irgendwie dann in der Richtung halt kostümiert. Aber ich habe in der Zeit gebastelt an meinem Wunsch. Ich habe mich ja als Schauspielerin empfunden. Ne? Also ich habe das Talent zur Schauspielerei, Schauspielerin. Und habe mir in der Reflexion über die ganze Tourneezeit und das, was so in mir vorgegangen ist, mir ein eigenes Theaterstück geschrieben. Daran habe ich halt eine Weile gearbeitet. Die war zwischen zwei Stühlen. Und das habe ich irgendwie Anfang des Jahres 83 in München zur Premiere gebracht. Und ab da ging es bei mir halt los, dass ich es professioneller mich entwickelt habe, weil Regisseure kamen auf mich zu, Engagements am Theater, Fernsehen, Castingfrauen, also irgendwie dadurch.
Ne? In München wurde ja auch viel gedreht so und produziert, ne?
Mehr als in Berlin damals. Ja. Ne? Genau, München war immer noch die Nummer 1 als Filmstadt. Ja, ja.
Wie kam denn, weil du jetzt sagst, du Schauspielerin,
ja.
Wo kam denn dieser Switch, dass du dachtest, du bist kein schwuler Schauspieler, du bist eine Schauspielerin? Vielleicht ist das auch eine blöde Frage.
Nee, das ist keine blöde Frage, aber ich war ja, weißt du, ich war als Kunst- und Lebensfigur Rita, ne? Mhm. Und ich habe mich sehr feminin identifiziert. Mhm. Und für viele, also Heteromänner haben mich als Frau wahrgenommen, damals, ne? Noch, also so. Und,
Obwohl du jetzt nicht mit Perücke unterwegs warst. Oder
nein, ich habe ja so gutes Naturhaar gehabt, weißt du so. Ich habe auch nie falsche Brüste verwendet, nie immer pur.
Ja.
Es war so, durch diese Rolle Estelle in unserem Sartre-Stück, eine mondäne, glamouröse Figur, habe ich Feuer gefangen, dass ich das irgendwie intensivieren, ausbauen, erweitern wollte, diese Qualität. Und das Stück Diva zwischen zwei Stühlen ist die innere Auseinandersetzung einer starken Frau mit ihrer Seite, wo sie klein, hilflos, verloren ist. Diesen inneren Konflikt, den ich selber gespürt habe, habe ich zu einem Theaterstück verarbeitet. Und das haben wir dramaturgisch per Licht so gelöst, dass die Kleine, also die Hilflose, immer einen runden Spot hatte vom Licht her und die andere die totale, also das totale Licht. Ne? Und ich habe das noch als Rita Bastardo gemacht, weil das war mein Künstlername, unter dem ich die Leute halt kannten. Und habe dann auch wieder an verschiedenen Orten gastiert, wo wir mit Transitiv oder ne, so halt waren, habe einfach angerufen und Gossner Hoftheater in Nürnberg, Marburg Studiotheater und Berlin eben Unart. Berlin habe ich zum Unart Kontakt bekommen und die haben mich genommen und auch wiedergeholt und wiedergeholt. Und das Stück war also ein Befreiungsakt. Und dann ging eben die Phase los, dass ich für Fernsehen und für Film auch gearbeitet habe. Und da war ich sehr glücklich, weil da ist dann wieder der Bezug zu ganz früh, ne, zu, dass ich doch da ein Feeling für habe.
Ja.
Und ich habe ja sozusagen mich auch bei der Bühne, auch bei den Anfängen, bei Sex vergiss es, am Stummfilm und Expressionismus orientiert. Ich habe mich sehr stark geschminkt, also wirklich fast stummfilmartig, Mund, Augen betont und weiß und hell und
dramatisch.
Ja, Drama, ja. Auf jeden Fall, ja.
Ich habe dich ja tatsächlich im Schattenmann damals gesehen.
Ja, Mimi, das Schmuckstück.
Und es ist mir so hängen geblieben, diese Figur.
Ja.
Ich weiß, es ist ja nun keine Riesenrolle.
Mm-mm.
Das kann man jetzt nun auch nicht sagen.
Mm, ja.
Aber irgendwas, ich weiß noch, mein Ex, Gott hab ihn selig, also er ist nicht tot, es gibt ihn nur nicht mehr.
Ja.
Und ich, wir hatten sogar ein geflügeltes Wort immer. Charlie, ich brauch was. Charlie,
ja,
Charlie, ich brauch was.
Ja.
Das ist total unseren Sprachgebrauch übergegangen.
Ja, ja.
War das auch so eine Münchner Connecte, dass du da...
Die Castingfrauen waren für mich Risa Kees und Sabine Schroth in München. Sabine Schroth hat den Schattenmann besetzt und Risa Kees andere Serien, in denen ich gedreht habe. Das war natürlich eine aufregende Sache, weil Dieter Wedel ist ja nun sehr verrufen gewesen, wie er mit Frauen umgeht und wie er Leute auch runterputzt. Und der war total zufrieden mit mir, also hat mich auch gelobt, aber hat mich nicht wieder engagiert. Und der hat ja später den König von St. Pauli gedreht. Da hatte ich gehofft, dass ich bei ihm wieder was kriege. War nicht der Fall. Also ich habe tolle Sachen gehabt im Fernsehen, aber ich bin nicht wiedergeholt worden von denselben. Ich habe auch mit Isvan Chabo gearbeitet, ne? Ich wurde nicht wiedergeholt. Das hat mich immer ein bisschen verletzt, weil ich immer dachte, ja, woran liegt's? Aber sag mal, der Typus, den ich verkörpert habe, den gab's in der Zeit kaum. Mhm. Kaum. Und heutzutage ist es für mich ja eine Goldgrube, wie die jungen Filmer an den Filmhochschulen queere Charaktere wollen. Ne? Das ist ein riesiges Geschenk. Und das gab es aber damals überhaupt nicht. Du warst entweder Travestie, auch in den Katalogen der zentralen Bühnenvermittlung gab es Männer und dann Travestie-Leute waren bei den Männern eingeordnet, nicht bei den Frauen. Und ich habe da überhaupt keinen Platz gefunden. Also weder noch, ne? Ja. Und ich wollte nicht, Travestie ist nicht mein Thema. Ja. Das ist eine Seite, die ich kann, aber die mich letztendlich nicht ausfüllt oder nicht ausmacht.
Ne? Ja. So. Nun waren die 90er natürlich, wenn man heute da auch Clips sieht, weil du sagtest gerade, es gab dann entweder so Travestie oder irgendwelche Shows. Oder
ja, vor allem in den 70ern gab es die, ne? Die klassischen Travestie-Shows, ja, wo die Massen von Heteros hingewandert sind und...
Ja, aber 90er habe ich immer so total, da gab es auch so Transpersonen, häufig dann immer als so eine Art wie so Sozialfälle in irgendwelchen Talkshows, die dann da auf einmal...
Ja,
sind. Yeah. Man schlackert ja heute...
Sonderfälle.
Ja, man schlackert ja mit den Ohren.
Ja.
Wenn man das heute sieht und denkt so, denk auch ich, so bin ich aufgewachsen, ne? Also mit diesem Bild.
Also meinst du auch so Ilona Christen, ja, Arabella Kiesbauer etc.?
Ja, genau, ganz genau die Nummer.
Ja.
Wo du ja manchmal Transmenschen siehst, wo du denkst so, oh. Also das wurde ja als das ist jetzt haben wir hier jemanden, das ist ganz
entdeckt,
seltsam. Ja, genau, also so, ne?
Ja.
Und das war ja auch eigentlich diese Schattenmann-Zeit, deswegen war das ja schon auch sehr, sehr besonders.
Ja, 94, 95 war das, ja.
Das ist da so eine Rolle irgendwie auch.
Ja, aber ich meine, ich hab riesiges Lob da bekommen von allen möglichen, von den Castingfrauen, von den Kolleginnen, Jennifer Nitsch, die ja nicht mehr lebt, die hatte mich extra angerufen. Es gab eine Vorführung vom Schattenmann im Ari in München, wo ich aber nicht eingeladen war. Mhm. Und die rief mich dann danach an, ja, weißt du, wie toll du bist? Naja, ich denke, dass ich die Drogenszene da ganz gut verkörpert habe, obwohl ich im Leben nie mit Drogen zu tun hatte. Hat mich nie interessiert.
Ich kam dir wahrscheinlich zugute, dass du so dünn bist, dass die dann dachten, ach, die ist
keine Ahnung. Die ist aus dem Milieu.
Die ist aus dem Milieu.
Ja, und das ist natürlich schwierig, ne? Das ist schwierig bei Besetzung und bei Casting.
Wie hat dich denn dann Berlin gefunden? Oder wie hast du Berlin gefunden? Also, weil du bist ja jetzt hier eigentlich nicht mehr wegzudenken, also in deiner Art, ne? Auch aus dem Theaterbereich und im freien Theaterbereich. Wie bist du denn hier gelandet?
Also, ich meine, ich war in 70er Jahren schon immer, wie gesagt, über Wieland Speck und die Männergruppe auch gern in Berlin. Ich habe Berlin immer zwischendurch besucht und wir haben sehr erfolgreiche Gastspiele im Schwutz gehabt. Ne? Mhm. Also auch im Schwarzen Café sind wir aufgetreten. Also irgendwie Rita und Klaus und Transitiv waren eine Marke im Schwutz auf jeden Fall. Ne? Mehrfache Wiederholungen. Und Berlin hat mich immer fasziniert. Also Berlin war immer magnetisch. Und nachdem ich wirklich 6 Jahre dann in München ausgehalten habe, hatte ich sowas die Nase voll. Ich habe auch Krisen in München gehabt, also wo es nicht mehr weiterging, wo ich nicht mehr so genau wusste, wohin mit mir. Wo ich auch Pause gemacht habe mit dem Diva zwischen zwei Stühlen Stück. Und dann war Berlin so einmal Magnet, aber auch Anker. Und ich habe mich im Unart einfach willkommen gefühlt. Und ich wusste, dass ich da für andere Künstler arbeiten kann, für Georgette, für Cora, für wen da auch gerade auftritt, Falsch Wagoni und welche Gruppen auch immer. Und dass ich einen Ankerplatz habe und dass ich dann wieder über mich irgendwie auch nachdenken kann und was ich weiterhin machen möchte. Ich habe 1989, noch vor Mauerfall, noch ein Solostück im Unart rausgebracht, An den Rand der Erschöpfung weiter, was ein Stoff von Bodo Kirchhoff ist, sehr anspruchsvoll, sehr kompliziert, habe ich mich auch ein bisschen übernommen, da hätte ich eine Regie gebraucht. Aber ich bin ja so autonom, autark, dass ich immer alles denke, ich schaffe alles selber. Ich kann das sowieso alles, ist alles in mir. Mhm. Regie, Spiel, Kostüm, Singen, Mädchen für alles, also ist alles in mir.
Ja.
So. Also 88 kam ich nach Berlin und da ging es schon los, dass Jutta Brückner mich für ein Stück Ereignismaschine preußischer Totentanz engagiert hat, wo ich diese Figur von Charlotte Rampling nachstelle aus dem Nachtportier, also mit Hosenträgern, freie Brust und Kappe auf, so eine ja, Polizisten oder Sadomaso-Kappe, Lederkluft und wenn ich mir was wünschen dürfte, singe. Und da war schon also wirklich ein wunderschöner Anfang und dann ging das weiter mit Engagements jedes Jahr, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995. Jedes Jahr hatte ich Theaterengagements im Off-Theater, in Off-Theatern, die es dann nach der Wende irgendwann nicht mehr gab. Zum Beispiel haben wir 1990 im Tack im Souterrain in der Möckernstraße Giovannis Zimmer gespielt. Dann im Freien Schauspiel haben wir die Marx Brothers gespielt. Das war 1991 in Neukölln in der Pflügerstraße. Gibt's auch nicht mehr. Also ich war wirklich nur in der Off-Szene in den 90ern schwerpunktmäßig in der Uferfabrik, weil wir da ein Tunden- und Transen-Ensemble hatten, Head Attack. Und wir haben ein Erfolgsstück gehabt, Frauen schlafen nie. Jede Szene in einer anderen Farbe, die Kostüme, das Bühnenbild, Gold, Silber, Orange, Blau, Grün, Türkis. Und ich habe jahrelang in diesen Ensembles mit Tunden und Transen gearbeitet und 96 es nochmal geschafft, ein ganz leidenschaftlich von mir gewolltes Projekt mit zwei anderen zusammen zu machen. L'homosexualité et la difficulté de s'exprimer, also der Homosexualität und die Schwierigkeit, sich auszudrücken, haben wir im Stücketheater gespielt. Das gab es damals in der Hasenheide, in dem Hof, wo auch der Schwutz war. Und dann eben weitere Stücke im Theater Zerbrochene Fenster, in der Uferfabrik. Und das letzte war dann 2001, Fahr zur Hölle, Schwester, eine Parodie auf Whatever Happened to Baby Jane mit John Crawford und Bette Davis.
Ja.
Und dann war für mich ein Schlusspunkt, weil ich enorm viel Energie in die Transen- und Tunden-Projekte gesteckt hatte. Und Frauen schlafen nie war ein riesiger Erfolg mit Wieder- und Wiederaufnahmen in Berlin. Und keine der Transen war wirklich bereit, mit dem Stück auf Tournee zu gehen. Wir haben ein Gastspiel in Oldenburg gehabt und sonst nichts. Und wir hätten locker x Städte bespielen können. Und da war für mich irgendwie, also es war zu chaotisch. Auch untereinander gab es Kleinkriege. Ne, so. Mhm. Und das wollte ich alles nicht mehr. Dann habe ich 2001 gesagt, Schlussstrich. Ich widme mich jetzt wieder mir selbst und habe mit Chansonprogrammen angefangen. Ich habe im Sonntagsclub Premiere gehabt mit dem Chansonprogramm und später dann hauptsächlich im Wilde Oscar gespielt. Kennst du den? Das war Lebensort Vielfalt. Mhm. Die hatten einen wunderschönen Auftrittsort, der auch eine Kneipe war, eine große, in der Nieburstraße. Und gibt es leider nicht mehr. Den Lebensort Vielfalt gibt es. Da kann man wohnen. Da werden schwule Ältere betreut oder auch gepflegt. Und
ja. Aber den Auftrittsort gibt es nicht mehr.
Den gibt es nicht mehr. Und das war schmerzhaft, weil ich da alle meine Programme spielen konnte. Dalida Barfuß, Paris-Berlin, Ich bin, was du vergessen hast, die Lila Nächte und Queere Duette. Also 5 Chansonprogramme habe ich da gespielt. An anderen Orten auch, also in der Kleinen Philharmonie zum Beispiel. Also so salonartige Räume eben. Ja, Hamburg war ein Erfolgspflaster. Da konnte ich im Logensaal der Kammerspiele spielen und im Monsuntheater. Tuk-Tuk gab es ja nicht mehr. Aber ja.
Du hast das immer quasi selber kreiert, diese ganzen Abende.
Die Programme selber strukturiert, ja, genau.
Und wie ist das heute für dich, wenn du jetzt an so Staatstheater, also wenn du jetzt am Gorki zum Beispiel bist und jetzt wird auch, jetzt, wo ist da der Unterschied für dich? Oder merkst du einen Unterschied oder wie würdest du das beschreiben?
Naja.
Jetzt gar nicht mal so konkret aufs Gorki bezogen, aber diese, du hast ja so Einsicht in beide Produktionsweisen.
Ja. Also sagen wir mal, ich schätze Arbeit mit Regie sehr. Ich bin aber jemand, der auch sehr viel Eigenpotenzial immer einbringt und dann eben auch gerne formen lässt in die Richtung, wie die Regie das eben braucht oder will. Also ich erfülle gerne die Utopien und Wünsche und Ideale der Regisseure. Das macht mir Freude. Trotzdem glaube ich, dass ich so eine sehr eigene Note habe, dass ich zum Beispiel, wenn mir jemand lieber eine Rolle überstülpen würde, es manchmal dann doch darauf hinausläuft, dass ich die Persona bin, um die es geht. Also, sagen wir mal, ich würde nicht Ego sagen, aber ich würde sagen, meine künstlerische Präsenz als ich selbst, also als Rita, als Dieter Rita, als Dieter, egal, ist so kraftvoll, dass es mir sinnlos erscheint, jetzt Marlene Dietrich zu verkörpern oder, also was ich früher eher mich tendiert habe bei den Chansonprogrammen, bin ich gerne in die Rolle von Louise Brooks oder von Jean Harlow oder irgendwas gestiegen. Aber das ist jetzt irgendwie überlebt. Mhm. Ich schilder erstmal den Übergang. Mhm. Also einer der spannendsten Momente in meiner Vita war der Kontakt zu Kai Stennecke, der das Musikvideo Cold Star produziert hat. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Mhm. Das ist das Video, das in einem Hallenbad spielt, wo ich das Medium bin, dass alle am Ende im Wasser zusammen sind, sich küssen und rummachen. Ich bin das Medium, das das initiiert. Und das lief auf YouTube sehr, sehr erfolgreich, also weltweit. Und ich habe ganz viel Feedbacks, besonders aus dem Ausland, bekommen. Ich habe Kontakt eben zu einem kolumbianischen Regisseur bekommen, mit dem wir am Ballhaus Naunenstraße dann irgendwann das Stück Gritty Glamour gemacht haben. Eben am Anfang mit Black Cracker und später mit Matt Cate. Dann mit Danielle, die leider nicht mehr am Leben ist. Also Area Negro war der Künstlername. Und mir eben als Berliner Chansonette. Und das war der Einstieg in die größeren Theater. Also wenn man Uferfabrik mal auf die Seite legt, ne? Weil ich komme ja auch aus der Alternativwelt und deswegen war Alternativwelt immer mein Feld. Ne? So.
Aber kannst du es irgendwie in Worte fassen? So der Spirit an so einem Haus oder das, wenn man so selber arbeitet? Oder gibt es da Unterschiede?
Ja, natürlich. Also es ist ja eine riesige Mannschaft, die einem umgibt. Also für jedes Gewerk gibt es ja jemanden und du wirst einfach überversorgt, sage ich jetzt mal. Also es ist ein Genuss natürlich, dass dir jemand die Kostüme zurechtlegt, dass sich jemand kümmert, dass du an der rechten Stelle sitzt, um im Video rüberzukommen. Also für alles gibt es jemanden und das ist erstmal ein riesiges Geschenk, weil du befreit bist auch von dieser Überverantwortung, jetzt für alles, dich um alles selber zu kümmern. Das kenne ich rauf und runter, das brauche ich jetzt in meinem Alter nicht mehr so. Deswegen kann ich das natürlich total genießen und schätze das sehr. Also wie mit vollem Engagement alle in ihren Gewerken ihre Jobs machen. Und die Kostümbildnerin immer wieder noch ein neues Kostüm, weil Lola nicht zufrieden ist, immer wieder noch ein Kostüm und noch eine Idee und noch eine Inspiration, ne? Das ist ein riesiges Geschenk, was ich sehr dankbar annehme.
Und es ist nicht sozusagen so ein Druck irgendwie so, jetzt muss hier Kunst produziert werden oder irgendwie sowas in der Art.
Also bei Lola nicht, weil sie macht ja Dokumentartheater. Mhm. Wir sind sehr wahrhaftig und sehr authentisch. Wir alle drei erzählen sehr viel über uns selbst in Verbindung auch mit der Vergangenheit, also mit 20ern und mit Anita Berber. Aber wir sind als Person sehr präsent. Ist eine sehr intensive Arbeit mit Auseinandersetzung und ständiger Korrektur. Also ständig wird verändert. Also die Ausdrucke von fertigen Kopien von Textseiten ständig neu. Alles wieder neu. Aber es ist eine wahnsinnig aufregende Arbeit gewesen. Für mich sehr anstrengend körperlich. Ich bin jetzt sozusagen ein bisschen die Zeitlupe. Also ich bin verlangsamt. Und das tut mir gut, dass ich aus der Ruhe heraus bestimmte Sachen sprechen oder performen kann, die mich unterstützen in dem Zustand, wie mein Körper eben ist. Ne? Dass ich nicht mehr so schnell und wild halt bin und das auch nicht sein kann. Und die anderen sind das eben. Ja. Ne? Aber es funktioniert.
Ja. Jetzt haben wir, als ich kam, haben wir schon mal kurz über diese Trennung von ernster und Unterhaltungskunst in Deutschland gesprochen. Wo würdest du dich denn einordnen? Würdest du dich überhaupt irgendwo einordnen? In eins von beiden?
Also sagen wir mal, ich habe von meiner Persönlichkeit her schon einen Hang auch zum Drama. Also ich liebe klassisches Drama und bin eigentlich ein Feind vom postdramatischen Theater, weil die alles veräppeln, durch den Kakao ziehen, übertreiben und nicht mehr an die wirklichen Gefühle wollen. Bruno Ganz hat schon vor Jahren gesagt, er geht nicht mehr ins Theater, weil er nicht mehr lachen, nicht mehr weinen kann, nicht mehr mitfühlen kann, Empathie empfinden. Und ich liebe es eigentlich, wenn man im Theater lachen und berührt werden kann. Eine Kategorie und eine Schublade zu finden, ist für mich eigentlich Schwachsinn, weil ich die Schubladen eigentlich immer alle überwinden will. Mhm. Also für mich gäbe es auch gar kein Entweder-Oder.
Hast du irgendeine Theorie, warum es in Deutschland Entweder-Oder gibt? Warum Deutschland so auf diesen Schubladen, diese Schubladen so mag?
Also ich denke, da ist eine Sicherheit und eine Orientierung, die gesucht wird. Und dadurch, dass ich ja immer Schubladen überschritten habe oder nicht beachtet habe und auch in keine Schublade will, war für mich das nie ein Kampffeld oder so. Und ich denke, es hat mit Einordnen. Also in Deutschland möchte man Eindeutigkeit. Ich liebe das Feld der Vieldeutigkeit. Ich komme vom Feld der Mehrdeutigkeit, die mir viel paradiesischer und spannender erscheint als die Eindeutigkeit. Trotzdem ist es schön, für eine Rolle in die Eindeutigkeit zu schlüpfen. Ja? Aber ich denke, dieser Wunsch, klare Grenzen, klar einordnenbar, da ist so ein Appetit in Deutschland, der meines Einschätzung nach immer noch Wurzeln im Nationalsozialismus und in der Vergangenheit hat, wo man auch also dieses Schmeckerl entartet, ne, so, dass da immer noch was nachschwingt und das fühlt sich für mich irgendwie nicht gut an.
Hast du ein Guilty Pleasure?
Ein was?
Kennst du den Begriff Guilty Pleasure? Also sozusagen etwas, was du gut findest, was du aber nie zugeben würdest. Also irgendwas, was du hörst, liebst, magst, irgendwelche Schlager. Hörst du heimlich Schlager?
Nein, die höre ich nicht heimlich, die höre ich, wenn, dann gerne. Also ich meine, ich singe ja auch. Ich singe Lieder von Dalia Lavie und von Vicky Leandros und von sonst wen, finde ich alle toll. Ja. Von Franz Gall.
Was ist denn so dein Anspieltipp, Vicky Leandros? Was ist dein Lieblingssong? Gibt es einen Lieblingssong?
Bitte nimm mich so, wie ich bin, denn ich will keine andere für dich sein.